Deutschlandfunk Interview.
1789 wurde General George Washington einstimmig zum ersten Präsidenten der USA gewählt. Ein seltener Konsens, schon sein Nachfolger John Adams war nicht unumstritten, seine Amtszeit geprägt von Streit und innenpolitischen Intrigen. Auch der 46. Mann im Weißen Haus hat nicht die Rückendeckung der ganzen Nation. Es ist ein knapper Sieg für Joe Biden und sein Vorgänger weigert sich weiter beharrlich, seine Niederlage zu akzeptieren. Donald Trump kämpft verbissen um sein Amt. Nach einem erbittert geführten Wahlkampf erlebt die USA jetzt möglicherweise eine juristische Schlammschlacht, über die ich jetzt reden kann mit dem US-Verfassungsjuristen Gerhard Kasper, 1937 in Hamburg geboren, aber seit Mitte der 60er Jahre in den USA, lange Jahre Präsident der renommierten Stanford University. Guten Morgen bzw. guten Abend, Herr Professor.
Guten Morgen.
Ihre Heimat Kalifornien ist auch bei dieser Wahl fest in der Hand der Demokraten. Wie groß ist bei Ihnen persönlich und auf dem Campus Ihrer Universität die Erleichterung über den Ausgang der Wahl?
Ich habe den Eindruck, dass die Erleichterung auf dem Campus, vor allen Dingen unter den Studenten, sehr, sehr groß ist. Nun sind wir leider wegen der Corona-Krise praktisch nicht in Betrieb. Es sind nicht alle Studenten da, auch nicht alle Professoren. Also, aber grundsätzlich der Sinn, die Erleichterung ist groß, sehr groß.
Erleichterung in Kalifornien, aber Donald Trump ist nun noch für eine Übergangsfrist bis Mitte Januar im Amt. Was kann er in dieser Zeit noch bewirken? Was ist da verfassungsrechtlich möglich?
Naja, er hat bis zum 20. Januar alle Zuständigkeiten und Machtbefugnisse des Präsidenten. Und er hat natürlich eine übertriebene Vorstellung davon, was die sind. Aber was er in den letzten Tagen zum Beispiel angestellt hat, den Verteidigungsminister zu entlassen und andere Leute im Verteidigungsministerium, das ist ohne Frage in seinem Zuständigkeitsbereich. Das kann er tun. Und also insofern gibt es noch eine ganze Reihe von Unannehmlichkeiten, die er verursachen kann. Aber das Gute ist, dass die Verfassung absolut klar ist und im 20. Zusatzartikel sagt, die Amtszeit des Präsidenten und des Vizepräsidenten endet um 12 Uhr mittags am 20. Januar. Also das könnte nicht klarer sein. Ab 12 Uhr mittags am 20. Januar ist er nicht mehr Präsident, auch wenn er noch Präsident sein möchte.
Und da gibt es verfassungsrechtlich kein Hintertürchen, das Donald Trump jetzt verzweifelt sucht?
Nein, absolut kein Hintertürchen. Also alle Probleme, die entstehen könnten, müssten jetzt zwischen heute und dem 20. Januar entstehen. Wir haben ja seit der Gründungszeit haben wir einen sehr langwierigen Prozess zwischen der Wahl und dem Amtsantritt des Präsidenten. Und es ist also so, dass jetzt der nächste Schritt kommt, oder der nächste wichtige Schritt kommt am 14. Dezember in etwas mehr als einem Monat, wenn das Wahlmännergremium abstimmt darüber, wen sie als Präsidenten haben wollen. Und das ist alles festgelegt. Das heißt, grundsätzlich sind die Wahlleute, Wahlmänner sagen wir, aber sagt man im Deutschen, aber es sind natürlich Männer und Frauen, die haben gar keine Möglichkeit von ihrem staatlichen Recht her, anders als für den Kandidaten zu wählen, für den sie angetreten sind. Dann kommt der nächste Schritt, wäre am 6. Januar, wenn der Kongress in einer Joint Session die Stimmen abzählt. Und da kann es durchaus Probleme geben, nämlich wenn je ein Kongressabgeordneter und ein Senator, beide gemeinsam, dem Wahlergebnis in einem der Einzelstaaten widersprechen, dann muss darüber in den beiden Häusern des Kongresses separat diskutiert werden und entschieden werden und dann treten sie wieder zusammen. Da gäbe es also durchaus Möglichkeiten, Unheil anzurichten. Aber das nehme ich grundsätzlich nicht an. Und danach käme dann, wenn dann der Präsident gewählt worden ist am 6. Januar, dann käme am 20. Januar die Amtseinführung.
Aber Donald Trump, Herr Professor, scheint sich ja wenig um diese verfassungsrechtlichen Feinheiten zu kümmern. Er weigert sich ja bislang grundsätzlich, seine Niederlage öffentlich zu akzeptieren. Er spricht von Wahlbetrug. Wie stichhaltig sind seine Anschuldigungen?
Also um Feinheiten, nicht nur verfassungsrechtliche Feinheiten, aber alle anderen Feinheiten kümmert er sich natürlich eh nicht. Aber was sind seine Chancen, Erfolg zu haben? Er versucht natürlich in den, ich muss etwas anderes sagen, das amerikanische Wahlrecht ist sehr föderalistisch organisiert. Das heißt, grundsätzlich haben die Einzelstaaten die Kontrolle über das Wahlrecht, mit Ausnahme der wenigen Bestimmungen, über die ich Ihnen eben berichtet habe. Und das bedeutet natürlich, dass es in jedem Einzelstaat etwas anders aussehen kann. Sein Hauptvorwurf ist, dass es angeblich Wahlbetrug gegeben hat in einigen der Staaten. Dafür hat er überhaupt kein Beweismaterial bisher vorgelegt. Und das macht es ihm natürlich nicht leicht. Abgesehen davon, dass selbst wenn man in einem der Staaten oder einem anderen Wahlbetrug finden könnte, dann handelt es sich natürlich nur um ganz kleine Zahlen grundsätzlich. Es ist nicht der ganze Staat, der irgendetwas Illegitimes gemacht hat. Also ich würde meinen, dass seine Chancen, seine Argumente durchzusetzen, außerordentlich gering sind.
Aber mit dem Blick von außen, mit dem Blick aus Deutschland, scheint das amerikanische Wahlsystem zumindest in Teilen ja sehr improvisiert und ein bisschen angestaubt. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich in einzelnen Bundesstaaten zu Unregelmäßigkeiten kam, zu Fehlern, vor allem eben bei der Briefwahl? Das moniert ja Donald Trump.
Ja, unser Wahlrecht ist ohne Frage angestaubt. Und könnten wir uns nochmal darüber unterhalten, was man alles ändern könnte. Und ich habe eine lange Liste von Sachen, die ich gerne ändern würde. Aber in den Einzelstaaten gibt es, die Möglichkeit ist verschwindend gering. Also in den letzten Tagen, die New York Times zum Beispiel hat gerade gestern alle Einzelstaaten, die Wahlleitungen befragt über den Ablauf der Wahl und ob sie damit zufrieden waren. Und sie sind alle zufrieden. Es wird heute gesagt, dass dies eine der problemlosesten Wahlen war, die wir gehabt haben in den letzten Jahrzehnten. Also das sieht alles nicht sehr vielversprechend aus.
Am Ende des Liedes könnte ja der Supreme Court stehen. Der ist ja fest in konservativer Hand. Könnte dies im Fall einer juristischen Entscheidung am obersten Gericht noch sehr, sehr entscheidend sein?
Ja, ich glaube das eher nicht. Also das Gericht ist zwar heute mit konservativen Richtern besetzt, in der Mehrheit 6 der Richter, aber das bedeutet natürlich an sich auch gar nichts, sondern das Gericht entscheidet aufgrund von Fällen, die zu ihm kommen und die jeweils eine ganz andere Gestalt annehmen können und haben. Und ich würde also sagen, die Tatsache, dass ein Richter im Allgemeinen als konservativ angesehen wird, bedeutet nicht etwa, dass er für Trump stimmen würde in einem Fall, der zum Gericht kommt. Aber ob es dazu kommt, das wissen wir nicht. Ich würde zwei Sachen für recht unwahrscheinlich halten. Erstens, dass in dieser Situation, anders als im Jahre 2000, man zum obersten Gerichtshof kommt, und zweitens für sehr unwahrscheinlich halten, dass der oberste Gerichtshof eine Entscheidung fällt, die Trump begünstigt. Aber ich kann natürlich auch nicht voraussagen, wie solch ein Fall aussehen würde.
Was passiert, Herr Professor Kasper, wenn Donald Trump sich beharrlich weigert, das Weiße Haus zu verlassen?
Dann kommen die verschiedenen Bundesorgane, die es gibt, polizeiliche Bundesorgane, die würden ihn dann hinaus expedieren müssen. Aber dazu wird es nicht kommen. Das ist ihm nicht. Das wäre Trump, ist nicht in irgendeinem Interesse von Trump, da zwangsweise rausgeholt zu werden. Er wird vorher rauskommen.
Im Deutschlandfunk heute Morgen der Verfassungsjurist Professor Gerhard Kasper, lange Jahre Präsident der Stanford University. Vielen Dank für das Gespräch und gute Nacht nach Kalifornien.
Dankeschön. Ihnen einen schönen Tag.
Danke.